Gebeten. Gebeten hat was mit Unterwegssein zu tun. So wie dieser Herr wahrscheinlich unterwegs ist auf dieser Straße. Gebeten hat was mit Unterwegssein zu tun. Und an diesem Wochenende, an diesem verlängerten Wochenende, geht ja dann an manchen Orten noch auf Montag und Dienstag weiter, sind viele Menschen unterwegs. Im Zoch, wie man in Köln sagt, oder zum Zug, zum Karnevalszug, stellen sich am Rand, um Kamelle abzusahen. Ihr merkt, ich bin nicht mit Helau, sondern eher mit Allah vertraut. Aber eigentlich bin ich mit Karneval überhaupt nicht vertraut. Aber Menschen sind unterwegs. Auf welche Art und Weise immer. Und wir als Gemeinde sind auch unterwegs. Und das soll dieses Gebeten ausdrücken. Wo wir vielleicht sonst Gebet eher als mit Ruhigsitzen verbunden haben, hat Beten auch was mit Bewegung zu tun. Wir als Gemeinde sind unterwegs in dieser Predigtreihe. Gebeten, denn Gott will gebeten sein. Und wir sind unterwegs mit Unterwegsgebeten aus der Bibel. Diese Psalm 120 bis 134, die finde ich total beeindruckend. Ich habe mir die nochmal angeschaut, habe mich am Dienstag bei OTZ mal hingesetzt und zu jedem von diesen 14, 15 Psalmen so eine Überschrift in einer Form von Gebeten geschrieben. Ich freue mich auf die nächsten Predigten. Richtig schöne Psalmen, die wir alle gar nicht durchnehmen können, aber tolle Psalmen, die Gott uns da in seinem Wort geschrieben haben. Und mir ist der erste Vers aus dem Psalm 122, worum es vor 2 Wochen ging, also bevor Norbert Welski hier gepredigt hat, ist mir nachgegangen. Der erste Vers: Wie habe ich mich gefreut, als man zu mir sagte, komm mit, wir gehen zum Haus des Herrn. Und ich glaube, ich habe dir die Hand gegeben, ne? Komm mit, wir gehen zum Haus des Herrn, um dich da aus deinem Sessel zu reißen. Und ich habe mich gefragt, Arthur, wen hast du an die Hand genommen und mit zu Jesus genommen in den letzten Wochen? Oder mit wem war ich unterwegs? Oder dann weiter, mit wem haben wir als Gemeinde an die Hand genommen und zu Jesus gebracht? Mit wem sind wir vielleicht eine Meile gegangen und haben ihn im Namen Jesu begleitet? Und mir fallen da einige Begegnungen aus der letzten Woche oder aus der Woche davor ein, wo ich in Gesprächen über Jesus Christus mit Menschen im Gespräch war und zugehört habe und dann mit den Personen gebetet habe. Sie waren nicht unbedingt Christen, aber ich habe gesagt, darf ich für dich beten? Und hat nichts dagegen und war dann nachher sehr beeindruckt. Gebet hat Auswirkungen. Gebet heißt unterwegs sein, auch mit Menschen. Zu Gott zu gehen, Schutz bei unserem himmlischen Vater zu suchen. Und das ist so eine Neuentdeckung für mich oder auch ein Vorhaben, jetzt nicht jede, aber viele Begegnungen im Gemeindealltag und darüber hinaus wirklich auch mit einem Gebet zu begleiten, vor Gott zu bringen und zu sagen, hey Gott, sei der Dritte im Bund. Und ob es am Telefon ist, zu sagen, hey komm, ich bete eben für dich. Möchte Mut machen, das Gebet wirklich in den Beziehungen untereinander auch wieder neu zum Vorschein kommen zu lassen, beten zu gehen, Schutz bei unserem himmlischen Vater zu suchen. Und ich bin Gott dankbar und freue mich, dass das oft möglich gewesen ist in den letzten Wochen. Und ich möchte euch auch Mut machen, Menschen an die Hand zu nehmen, zu sagen, hey, ich gehe mit dir eine Meile, sie an die Hand zu nehmen und zu Jesus zu bringen. In Gedanken, in Worten, in Taten, in Gesten und besonders natürlich im Gebet. Gebeten, denn Gott will gebeten sein. Und das Beste ist, er hört und antwortet und ist mit unterwegs auf dieser Straße des Gebets, auf deinem Lebensweg. Heute sind wir weiter unterwegs. Es geht um den Psalm 121. Es ist wieder ein Wallfahrtslied, was auf dem Weg nach Jerusalem zum Tempel gebetet wurde oder für diesen Weg fast wie geschrieben ist. Und da geht jemand beten. Wir wissen nicht, wer das ist. Da geht aber jemand beten und er macht sich auf diesen langen Weg. Vielleicht geht er alleine, aber vielleicht geht er auch mit einem Kollegen, vielleicht spricht er mit sich selber oder spricht mit seinem Kollegen, unterhält sich mit seinem Partner oder mit seinem Ehepartner, mit einem Freund oder vielleicht mit einem Nachbarn, dem er die Hand gegeben hat und gesagt, komm mit, wir wollen zum Haus des Herrn gehen. Aber er gibt beten, weil er weiß, dass nur Gott sein Schutz ist. Und möchte ich einladen, den Psalm 121 aufzuschlagen und ich möchte ihn lesen, nach der guten Nachricht. Lass ihn mal auf dich wirken. Das ist ein bekannter Psalm, den viele von uns aus der Luther-Übersetzung kennen, aber mal diese Worte auf sich wirken zu lassen. Psalm 121. Ich blicke hinauf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Soweit Gottes Wort. Ich habe 3 Punkte mitgebracht zu diesem Psalm. Und der erste lautet: Starte mit einem Blick nach oben. Unser Wanderer im Psalm 121 ist unterwegs und schaut sich vielleicht vorher erstmal den Weg an. Vielleicht hat er eine Landkarte oder fragt seine Nachbarn, wie komme ich denn da am besten hin, was ist der sicherste Weg? Und dann steckt er normalerweise seine Nase erstmal in so eine Landkarte oder fragt nach, wie der Weg ist. Denn wie geht man normalerweise durch die Welt, wenn der Weg nicht gerade ganz eben gepflastert ist oder asphaltiert ist? Ich glaube so, indem man erstmal guckt, was so direkt vor den Füßen liegt. Gestern Abend war ich mit einem Nachbarn joggen und es war schon dunkel und dann überlegt man schon mal, wo tritt ich da gerade hin? Ist da gerade ein Loch vor mir oder nicht? Also man guckt erstmal, wo man hintritt. Völlig normal. So ein Hans, guck in die Luft. Der fällt erstmal wo rein? In Fluss? Ins Loch, genau. Oder ein Träumer, der sich immer in höheren Sphären befindet, kommt nicht vorwärts. Auf dem Weg durchs Leben, so meinen wir meistens und schauen so auf unseren Lebensweg. Immer ein Schritt nach dem anderen. Von Montag bis Sonntag, von Sonntag bis Montag, ein Jahr das andere. Und so sind wir unterwegs im Leben und vielleicht leben wir so vor uns hin, arbeiten vor uns hin in der Familie, wenn es dann morgens schon losgeht, die Kinder sind wach oder im Büro oder in der Gemeinde auch. Vielleicht auch, da muss was geschafft werden. Da müssen wir ran. Wir hetzen vielleicht von hier nach da, denn da ist Termindruck und dort stehen einem die Kinder und vielleicht auch der Chef schon auf den Füßen. Und nicht nur von außen wird man angetrieben, sondern man treibt sich auch selber an. Vielleicht, ein bisschen besser will ich doch schon sein als der andere. Oder ich will gefallen, will gelobt werden und mach deshalb Dinge besser oder versuch sie perfekt zu machen. Und so ist man vielleicht so in seinem perfekten Schritt völlig konzentriert auf den nächsten Schritt, auf seine Dinge und hat seine Nase so im Staub förmlich vergraben auf der Straße, auf der man im Leben unterwegs ist. Und wenn man dann so unterwegs ist, was wird normalerweise, wenn es dann wirklich hektisch wird, zuerst gestrichen? Die Pausen. Das ist ein gutes Stichwort, die Pausen. Wenn ich jetzt Gebet als Pause definiere, dann wird meistens zuerst sowas wie ein Gebet oder Bibellesen gestrichen. Bildlich gesagt, der Blick nach oben wird häufig gestrichen. Aus dem Terminkalender. So, Priorität hat was anderes, was halt schneller sein muss. Das Gebet und die Zeit mit Gott wird gestrichen. Und ich bin mal ein bisschen ehrlich. Selbst so ein Pastor, der den ganzen Tag, man meint, mit frommen Dingen zu tun hat, kommt auch in Hetze. Gerade in der letzten Woche. Und was wird zuerst gestrichen? Die Ruhe, die Zeit mit Gott. Das wirkliche Fragen, Gott, was ist dran? Und so kann man seine Arbeit in seine Nase in Bücher stecken, in Beziehungen oder auch in die Bildschirme, sodass der Blick nach oben ausbleibt. Und das Gebet vielleicht sogar lästig wird, weil es so unproduktiv scheint. Ich will ja eigentlich was tun. Oder man streicht noch so eine Pause, so einen Ruhetag, den Gott einem für einen selber zum Besten verordnet hat. Vielleicht fürs Lernen oder für das, was man die ganze Woche über schon nicht geschafft hat oder erledigt hat. Wo man die ganze Woche schon nicht zu gekommen ist. Gott schenkt dir und mir einen Luxus eines Ruhetages, damit wir mal aufhören. Mal stehen bleiben und uns um die wirklich wichtigen Dinge im Leben kümmern. Um unsere Beziehung zu Gott. Um die Beziehungen zueinander und zu unseren Familien, zu den Menschen, die uns nahestehen. Und unser Seelenleben vor Gott ordnen, indem wir sein Wort lesen, beten oder vielleicht auch beichten, Schuldenberge vor ihn bringen und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Vergebung und häufig wird als erstes dieses Aufschauen gestrichen. Ich glaube, es geht nicht nur mir so. Ich glaube, es geht häufig uns als Christen so. Und der Wanderer aus Psalm 21, 121, der Pilger, der startet anders als vielleicht erwartet. Er sagt, ich blicke hinauf zu den Bergen. Er startet mit so einem Blick nach oben. Er schaut zu den Bergen. Vielleicht ist er positiv gestimmt, so wie ich gestern und heute. Ich fuhr von Kriftel nach Zeilsheim, so über diese Kuppe, und man sieht vor sich, was sieht man? Endlich mal wieder nach Wochen Nebel, den Feldberg. Ja, okay, die Türme darauf nicht unbedingt so, aber man sieht den Berg. Und das hat mich echt froh gemacht, aufschauen zu den Bergen. Und wenn ich da hinschaue, hat das für mich etwas Erhebendes. Zu merken, da ist etwas, was größer ist als ich. Da ist etwas, was mich fasziniert, weil es größer ist als ich. Ich schaue weg von mir, der ich so viel kleiner bin als dieser Berg. Und ich glaube, das ist so ein Aufschauen, was auch ein Bild sein kann für Gottes Größe. Für Gott, für Aufschauen zu Gott. Somit ist Gebet so etwas wie ein nach oben Schauen, weg von sich selber und dem Kram, in dem man gerade seine Nase drin hängen hat, hin zu Gott, hin zu der Stadt Jerusalem für diesen Pilger, die auf einem Hügel so in der Entfernung liegt und herbeigesehnt wird, weil man beten gehen will. Und ich empfinde es als gut und hilfreich für mich selber, am Anfang von so einem Tag oder auch am Ende des Tages erstmal hochzuschauen. Nicht fernzuschauen, sondern erstmal hochzuschauen. Zu Gott und die Augen auf Gott zu richten, im Gebet beten zu gehen und so innerlich zu Gott aufzuschauen, weil er derjenige ist, der noch größer ist als die Berge. Ich habe in den letzten Wochen häufig so Paul Gerhardt-Lieder zum Einschlafen gelesen. In der letzten Woche kam ich irgendwie nicht dazu. Das hat mir nicht gut getan. Ich habe nicht aufgeschaut. Von der Arbeit direkt vielleicht nochmal entspannen vor der Kiste und dann direkt ins Bett, irgendwie zur Ruhe bin ich nicht gekommen. Ich habe nicht aufgeschaut. Und ich will dir Mut machen, dieses Aufschauen neu zu lernen und zu praktizieren, mitten in deinem Alltag. Wenn du mit deiner Familie zugange bist oder auf deiner Arbeitsstelle oder in der Schule, deine Nase von Zeit zu Zeit aus der Arbeit auf Gott zu richten, der sowieso schon da ist, und das Gebet nicht einfach zu streichen, aufzuschauen zu Gott. Denn wenn du es einfach streichst, dann läufst du sehr bald auf dem Zahnfleisch und steckst den Kopf viel zu tief in den Sand. Und möchte Mut machen, dir so Merker in den Tag einzubauen. Vielleicht auf deinen Schreibtisch einen Bibelvers. Okay, nach einer Zeit fällt er einem nicht mehr auf, weil man gewöhnt sich an das Bild, aber dann fällt er einem doch in den richtigen Momenten auf, wenn der Heilige Geist einem zeigt, hier, der Vers ist gerade für dich da. Oder installier dir, wenn du am Computer sitzt, die Tageslosung. Gibt's kostenlos im Internet, und wenn du es besser haben willst, für 10 Euro die Plusversion, wo dann auf einmal der Bildschirm schwarz wird und ein Bibelvers auftaucht. Bau dir solche Merker in den Tag ein oder ein Gebet vorm Essen oder auch einen Wecker für so einen Termin mit Gott, der nicht einfach zu streichen ist. Mein Bauchgefühl ist für mich so ein Indikator. Irgendwann werde ich unruhig, unaufgeräumt und vielleicht auch ein bisschen sickig und merke dann, dass es Zeit ist, mal wieder aufzuschauen und ein paar Worte mit meinem Herr Jesus Christus zu wechseln und Schutz bei ihm zu suchen, mitten im Trubel des Alltags, und den auch zu finden und meine Augen, Gedanken und Taten neu auf ihn auszurichten. Und genauso ist Gebet so ein Kopfheben, ein Aufschauen auf Jesus Christus, und von daher geh beten in der nächsten Woche und schau auf, weil nur Gott dein Beschützer ist in dem, was du gerade tust. Punkt 2. Sei unterwegs und rufe um Hilfe. Wir haben es beim Psalm 121 ja mit so einem Unterwegsgebet zu tun, einem Wallfahrtslied oder einem Stufenlied, je nachdem, wie man es übersetzen will. Da ist jemand unterwegs nach Jerusalem und sieht diese Berge vor sich. Und er pilgert nicht durch den Frost, wie wir heute Morgen, sondern durch die brütend heißen Sonne von Palästina. Heute Morgen sagte mir einer aus Kriftel, Arthur, du musst dahin. Ich so, wohin? Ja, du musst dahin. ich stand auf dem Schlauch. Ja, kommst mit nach Israel, wir machen eine Reise, kommst mit, du musst das sehen, wie das da aussieht, wie sich das anfühlt, wenn da jemand nach Israel, in Israel nach Jerusalem läuft. Und dieser ist unterwegs, um Gott da im Tempel anzubeten. Er geht beten am Tag und wenn es zu heiß ist, teilweise auch in der Nacht, die einem dann auch nicht so ganz geheuer ist, weil da viele Gefahren lauern. Und wieder schaut er auf die Berge. Doch auf einmal erscheinen sie ihm gar nicht so wunderbar und erhaben. Und er geht beten. Streng genommen ist der Psalm 121 gar kein Gebet. Ich weiß nicht, ob du den mal genauer angeschaut hast. Sonst mach es die Woche mal über, schau dir diesen Psalm mal an, sondern er ist nur ein sehr kurzes Gebet, ist da drin, was aus einem einzigen Satz besteht, dass unser Wanderer hier betet. Ein Hilferuf. Woher kommt mir Hilfe? In der Luther-Übersetzung steht noch nicht mal diese Frage, sondern ich schaue auf zu den Bergen, woher mir Hilfe kommt, hat Luther übersetzt. Eigentlich ist da eine Frage drin. Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Ein Hilferuf, ein kurzes Stoßgebet. Und vielleicht ist es vergleichbar damit, man steht da auf der Kuppe zwischen Griftel und Zeilsheim, sieht den Feldberg und man ist überhaupt nicht erhaben, wenn man zu Fuß unterwegs ist und man weiß, man muss da zu Fuß hochlaufen. Man muss da zu Fuß hin und zu Fuß auch noch drüber laufen. Und da kann man sich schon mal fragen, woher kommt mir Hilfe? Wer nimmt mich mit? Wer kann mich da hinbringen? Wer kann mich da drüber setzen? Und genauso sieht der Pilger nach Jerusalem die vielen Berge vor sich, die er unter Umständen auch noch überwinden muss. Denn Jerusalem liegt gar nicht auf dem höchsten Berg. Wir sehen halten häufig so die Stadt auf dem Berge, die so einsam dasteht und so leuchtet von Weitem. Nein, mir erzählte der von heute Morgen aus Griftel, erzählte mir, da sind einiges an Berge und Jerusalem liegt noch nicht mal auf dem höchsten Berg, sondern man sieht das erst so zwischen Bergen hindurchgehen, sieht man, dass da eine Stadt auf dem Berge ist. Er sieht auch andere Berge, die er überwinden muss und dieses nicht nur wegtechnisch überwinden muss, sondern auch, ich möchte es als Symbol für Lebensberge auffassen. Und so gibt es auch unter uns viele Lebensberge. Wir haben am Freitag gebetet. Einige unter uns sind krank, liegen gerade im Krankenhaus. 3, 4, 5 Leute. Ja, einige von uns haben Lebensberge, die sie überwinden müssen, während man im Leben so unterwegs ist. Einige von uns sind krank oder stecken bis zur Halskrause in Problemen. Und das eben nicht mal für kurze Zeit, wo man sagen könnte, ja, da hüpfe ich glatt drüber. Nein, sondern dauerhaft. Vielleicht steckst du gerade mittendrin. Und da kann man sich schon verzweifelt die Frage stellen, woher wird mir Hilfe kommen? Wo ist Gott? Lohnt es sich zu beten, beten zu gehen? Bringt das etwas? Gibt es nicht irgendeine schnellere, einfachere Lösung oder auch eine befriedigendere Lösung, die ich vielleicht selber noch beeinflussen kann, wo ich anpacken kann und sagen kann, jawohl, ich habe zwar gebetet, aber ich habe auch was mit dazu getan. Wenn du so richtig im Morast steckst, krank bist, es läuft vielleicht zu Hause nicht so, wie es soll, in der Ehe oder mit den Kindern oder auf der Arbeit, es klappt einfach nicht, es ist zu viel oder du kommst mit dir selber nicht mehr zurecht. Auf welchen der vielen Berge schaust du? Ich schaue auf zu den Bergen. Auf welchen der vielen Berge schaust du? Auf den vielleicht, den man schneller übersteigen kann, so einen der Seitenberge oder umgehen kann. Es gibt so viele Berge, wenn man sich mal im Leben umschaut, die einem schnelle Hilfe anbieten. Bestimmte Methoden zu sagen, das und das musst du tun, dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du dein Problem überwinden. Oder begabte Menschen, wenn du da und dahin gehst, dann bekommst du was ganz Besonderes. Ist auch manchmal fromm eingepackt. Wenn du da und da hingehst, bekommst du eine ganz besondere Segnung, Salbung, kann man alles Mögliche ausdrücken. Oder vielleicht erhofftes Geld durch einen Lottogewinn oder Ansehen und Einfluss. So Berge, die einem helfen wollen. Oder auch Lob von anderen Menschen, wenn man es mal wieder geschafft hat, sich an den eigenen Haaren aus dem Morast zu ziehen, so wie in Münchhausen. Und Leute sagen, wow, bist aber ein toller Typ. Vielleicht aber auch mal so ein Berg der Mitleidstour, wo man den anderen nicht nur zu Karneval mit einer heruntergezogenen Visage anguckt, sondern immer, damit die Menschen um mich herum sich endlich um mich sorgen und kümmern. Es gibt so viele Berge.
Und unser Pilger nach Jerusalem in diesem Psalm ruft nach Hilfe. Und es ist ganz interessant, in diesen ersten beiden Versen noch gar nicht klar, zu wem hier gebetet wird. Zu Gott? Oder ruft er einfach nur ins Leere? Aber wenn zu Gott, dann zu welchem Gott? Ich glaube, das ist eine legitime Frage. Früher sagte man, okay, ich glaube an Gott, und jeder wusste, was gemeint ist. Wenn heute jemand sagt, ich glaube an Gott, würde ich als erstes zurückfragen, naja, an welchen denn? An den Gott der Bibel? An Allah? An Buddha? An dich selber? An den Gott des Atheismus? Oder an den Gott des Besitzes? An welchen Gott wendest du dich? Und wenn es bergig wird im Leben, gibt es da auch Berge, die einem Hilfe versprechen? Der Berg meines Verstandes, den Gott mir ja auch geschenkt hat. Oder meines Körpers, den ich mit dem ich anpacken kann. Oder auch der Gedanken oder Ideologien, die mir etwas versprechen, auch manchmal sehr, sehr fromm verpackt. Vielleicht auch sich in Musik stürzen oder in Drogen oder Übermaß an Genussmitteln oder vom Fernseher oder Computer abhängen, die mich ersatzbefriedigen oder ablenken, die mir einen schnellen Ausweg versprechen wollen. Oder auch ganz konkret andere Götzen, die sich an Gottes Stelle stellen, wollen mit dieser Frage, naja, gibt es diesen Gott der Bibel überhaupt? Auch der Atheismus ist ein Götze in Gottes Augen und ein schneller, zugegeben sehr menschlicher Lösungsweg. Und auf welche Berge schauen wir als Gemeinde? Bei welchen Bergen suchen wir Schutz? Bei Gott, der Vater von Jesus Christus, oder bei schnellen Lösungen, die so auftauchen und die uns schnellen Erfolg versprechen? Die werden uns nicht helfen, wenn sie abseits von Gott sind. Sondern, und da kommt dieser Psalm wirklich auf den Punkt, sondern unser Wanderer nach Jerusalem im Psalm 121, er hat auf einmal eine klare Antwort parat und die durch sein Leben auch noch abgedeckt ist. Die sagt er nicht einfach so aus dem hohlen Bauch heraus, sondern er gibt sich selbst die Antwort, so mitten in diese Depression, woher kommt mir Hilfe? Platzt plötzlich so ein unglaubliches Bekenntnis wie so ein Lichtschein in die dunkle Nacht als Antwort hinein. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe, sagt er, kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das sitzt, weil klar ist, wer hier gemeint ist. Das muss man sich erstmal durch den Kopf gehen lassen und auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nicht nur ein Bekenntnis zu irgendeinem dieser Berggötter, die einem schnell helfen wollen, sondern das ist ein Bekenntnis zu dem Herrn, zu Jahwe, dem Bundesgott Israels, der Schöpfer des Himmels und der Erde und nicht nur irgendeine höhere, undefinierbare Macht, sondern der lebendige Gott, der spricht, ich lebe und du sollst auch leben. Der mit seinem Volk unterwegs gewesen ist und sich seinem Volk Israel offenbart hat und uns auch in Jesus Christus offenbart hat und der erfahrbar ist, weil er lebt. Heute, hier, Gott ist da, er lebt und ist erfahrbar. Und zu dem man beten kann und dann gehört und auch erhört hat. Vorher hast du von Wahrheiten gesprochen. Das ist eine biblische Wahrheit, die gilt. Die steht über meinem Verstand, über meinem Gefühl und auch über meinem Körper. Das ist Gottes Wahrheit in seinem Wort. Auf welche Berge schaust du? Schaust du auf dich oder auf die Problemberge, die sich vor dir auftürmen? Oder auf die Berge, die dir irgendeiner Weise helfen wollen? Oder schaust du auf Gott, der sich in Jesus Christus ein für alle Mal offenbart hat? Ich möchte dich auffordern. Ich möchte dir Mut machen, Farbe zu bekennen. Farbe zu bekennen und die Frage und das Bekenntnis des Pilgers nach Jerusalem zu deinem eigenen zu machen. Stell dir mal in dieser Woche, setz dich mal hin oder geh umher, geh beten und bete mal diesen Psalm und sag, ich schaue auf, Herr, zu den Bergen. Dann diese Frage, ganz ehrlich, woher kommt mir Hilfe? Du wirst in Situationen stecken, wo du das so fragen wirst. Und dann zu sagen, meine Hilfe kommt vom Herrn, von Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich möchte dich auffordern, Farbe zu bekennen. Ganz konkret, mach das für dich vor deinem Herrn. Und es kann auch noch konkreter werden. Es gibt diese Berge, die einem schnelle Hilfe versprechen. In jedem von unserem Leben, in jedem von uns, diese Ersatzberge. Ich möchte dir Mut machen, auf Ersatzberge zu verzichten, die vielleicht Problemlöser sein sollten, es aber nicht sind. Am Mittwoch ist ja Aschermittwoch.
Und ich weiß nicht, wer von euch so Karneval mitmacht, aber gemeinhin nicht so sehr. Aber Aschermittwoch startet auch eine Aktion des Blauen Kreuzes. 7 Wochen ohne. Oder positiv formuliert, lohnender Verzicht. Ich möchte dich auffordern, daran teilzunehmen. Sage mir oder sag jemand anderem, worauf du verzichten willst, damit nicht damit du toll dastehst oder eine Lücke mehr im Leben ist oder du mehr Zeit hast, sondern damit für dich und andere klar wird, wer dein Berg ist, auf den du dein Vertrauen setzt, bei dem du Schutz suchst und auf den du schaust, nämlich hoffentlich Gott, der Vater Jesu Christi. Damit klar wird, bei wem du Schutz und Zuflucht suchst und findest. Und ich und andere beten gerne mit dir und für dich, gehen gerne mit dir beten. Und so heißt Gebet Dialog mit Gott und miteinander. Miteinander unterwegs sein und auch miteinander, wenn es sein muss, um Hilfe zu rufen. Herr, wir schauen auf zu den Bergen. Woher kommt Hilfe für den oder für uns als Gemeinde? Geh beten, weil nur Gott dein Beschützer ist. Punkt 3. Sei zielgerichtet und bete für andere. Das haben wir vorhin auch schon getan. Und wenn du in diesen Psalm reinguckst, nach diesem Bekenntnis, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, wendet sich im Psalm 121 das Bild. Die Perspektive wechselt sich und der Beter bekommt auf einmal ein neues Ziel. Der Wanderer nach Jerusalem schaut weg von sich und wendet sich seinem Mitgeher, seinen Mitpilgern zu und er spricht diese Person mit Du an. Und mit diesem Du meint er und meint Gott durch das Wort, durch sein Wort, auch dich heute Abend hier. Und vielleicht bleiben diese beiden stehen auf dem Weg und rasten ein bisschen, setzen sich vielleicht in Schatten. Und der eine beginnt zu erzählen und spricht dem anderen Gottes Hilfe und Schutz zu, weil er es selber erfahren hat. Nimmt ihn bei der Hand und sagt, hey, such Hilfe bei Gott. Er gibt ihm seine Erfahrungen und seinen Glauben an Gott weiter. Spricht Wahrheiten über Gott aus, die über seinem Leben stehen und die größer sind als alle Lebensberge und Lebenstäler in deinem und meinem Leben. Ich möchte dafür die Verse 3-6 nochmal vorlesen. Da spricht er zu diesem Mitpilger und auch zu dir. Und du spricht dich an. Und du sollst wissen, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Andere Berge, außer Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, werden schnell schlüpfrig und bringen einen dazu, dass man ziemlich schnell auf der Nase liegt. Aber Gott ist immer nur ein Gebet weit weg. Selbst bei den Jüngern, als es wirklich stürmt im Boot und Jesus da drinnen schläft, rufen sie und Jesus ist nur ein Gebet weit weg. Und von daher können und dürfen wir beten gehen, weil Gott uns hört. Und du darfst dich geborgen und bei ihm wissen und fühlen, weil er es dir zugesagt hat. Das ist Gottes Wahrheit. Selbst in der Nacht hat er auch ein offenes Ohr für dich und deine Sorgen. Und dir von ihm im Gebet eine neue Perspektive für andere schenken zu lassen, für das Ziel, für andere zu beten und dann anderen weiter zu erzählen, wer Gott für dich ist und was er dir bedeutet und für diese anderen Menschen zu beten. Und ich möchte euch nochmal ganz konkret einige Personen ans Gebetsherz legen. Nächste Woche beginnt der biblische Unterricht. Ich lege euch diese 8, 9, 10 Leute, hoffentlich werden es 10, ans Herz, für sie zu beten. Für diese jungen Menschen, die sich treffen, um für 1,5 Jahre und um über Gott und aus der Welt und um über Gott und die Welt und aus der Bibel etwas zu lernen. Zu lernen, was es bedeutet, mit Jesus durchs Leben zu gehen. Und ich will dir Mut machen, in der nächsten Woche nach oben zu schauen. Von dir und deinen Problemen weg für diese jungen Menschen zu beten, die im biblischen Unterricht, genau, der Christoph nickt, für ihn zu beten und auch für die Jugend bei uns in der Gemeinde zu beten, damit sie Jesus Christus kennen und lieben lernen. Ich bin euch dankbar, euch Eltern, dass ihr eure Kinder im Glauben erziehen wollt, aber wir können keinen zu Christen erziehen, selbst durch den biblischen Unterricht nicht. Nur Gott kann einem zu einem Kind Gottes machen. Und da wollen wir im Gebet hinterstehen. Und ich möchte euch Mut machen, für diesen biblischen Unterricht zu beten. Und euch Eltern möchte ich Mut machen, immer wieder nach oben zu schauen und auch zu beten und euren Glauben praktisch vor den BU-Lern, vor euren Kindern auszuleben. Das, was sie im BU lernen, vielleicht manchmal auch theoretisch, werden sie bei euch zu Hause und bei uns in der Gemeinde beobachten. Und so einen Schritt näher zu Jesus gehen oder einen Schritt weiter weg. Und von daher, lasst uns aufschauen und beten. Und beten, dass Gott sie segnet und sie begleitet. Bitte geht mit beten für diese jungen Leute und auch für deren Eltern. Dass sie und wir ihnen Vorbilder im Glauben sein können. Und dass sie wirklich reife Christen werden, die ihre Bibel kennen, mutige Schritte im Glauben gehen und verbindliche Mitglieder auch bei uns in der Gemeinde werden. Denn wenn wir für andere Menschen beten, segnen wir sie. Da ist Zusammenhang zwischen Segen und Gebet, gute Worte über jemanden zu sagen, Wahrheiten Gottes. Und sagen ihnen Gottes Schutz auf Grundlage des Wortes Gottes zu, sprechen gute Worte über sie aus. Und das macht auch der Wanderer im Psalm 121, der sich ganz gewiss ist, dass Gottes Verbindung zu seinen Menschen, die zu ihm gehörten, nie aufhören wird. Vers 7 und 8, praktisch ein Segen. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird er dich beschützen, von Anfang bis zum Ende. Jetzt und in aller Zukunft. Und diese Verbindung als dein Schützer und Behüter möchte Gott mit dir eingehen. Immer wieder neu. Oder auch vielleicht zum ersten Mal. Und das geht durch den Glauben an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, der damit diese Sündenberge, diese Sündentrennung zu Gott aufgehoben hat. Und wenn du darauf antworten willst, dann komm auf mich zu oder auf eine Person deines Vertrauens. Wir beten gerne mit dir und für dich. Dafür sind wir da. Dass wir einander den Weg zu Gott weisen und einander auch dann gerne Gottes Segen und Schutz zusprechen, wie ihn der Wanderer auf dem Weg nach Jerusalem seinen Mitwanderern, seinen Brüdern zusagt. Zum Abschluss. Es gibt eine Urbitte. Herr, lehr uns beten. Und die ist auch immer wieder dran zu beten. Denn wenn das, was wir uns als Gemeinde wünschen und vorstellen und visionieren, nicht im Gebet gegründet ist, dann können wir direkt einpacken. Dann brauchen wir uns am Samstag überhaupt nicht zu treffen. Vielleicht hast du Wünsche und Erwartungen an die Gemeinde, an die Mitglieder, die Mitarbeiter oder die Gottesdienste oder auch die Gemeindeleitung. Hab nicht nur die Erwartungen, sondern schau auf und fang an zu beten und sie zu segnen. Und gebeten heißt unterwegs sein zu Gott, der gebeten sein will. Von daher schaue immer wieder auf zu ihm und pfleg deine Gottesbeziehung im Gebet. Schau auf und geh beten. Sei unterwegs und rufe um Hilfe, wo es nötig ist und wo du kein Wort rauskriegst. Rufe mit jemand anders um Hilfe zu Gott, denn nur er kann dir wirklich helfen. Nur er ist dein Beschützer. Also lass uns beten gehen, miteinander und auch füreinander. Und auf das Ziel ausgerichtet zu sein und den Blick zu bekommen von Gott für andere im Gebet. Geh beten und bete dadurch für andere. Denn dadurch segnest du sie. Für Menschen, die Gott dir vor dein inneres oder vor dein äußeres Auge stellt. Und so wird Beten gehen zum Dialog mit Gott und miteinander zu Gott, der unser Schützer ist. Gebeten, weil nur Gott dein Beschützer ist und sein will. Amen.